Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Heute schulden wir euch noch unsere Fahrernoten vom Belgien Grand Prix in Spa am vergangenen Wochenende. Wie gewohnt schauen wir uns die Leistung aller 20 Piloten an und geben unsere subjektive Meinung ab, die wir natürlich trotzdem einigermaßen gründlich und hoffentlich schlüssig begründen. Ganz klar. Sebastian, bist du ready?
Let's go.
Lass uns anfangen.
So, wir kennen das Spiel ja, wir arbeiten uns von hinten in der Konstrukteursweltmeisterschaft nach vorne bis zum ersten Team. Das ist auch weiterhin noch zumindest Red Bull, da machen wir auch eine kleine Extra-Folge dazu, so viel können wir schon mal sagen, zu der Perez-Entscheidung, also Abo drücken und das sind wir auch gleich beim Thema. Unsere Videos und unsere Podcasts, die gibt es natürlich beide und die kommen auch immer gleichzeitig raus. Lohnt sich auf Abo zu drücken, egal ob Podcast-Kanal oder YouTube-Video, denn bei uns kriegt ihr wirklich viel Formel-1-Content und damit wir weiterhin mehr und besser noch für euch werden können, da lohnt es sich und da könnt ihr uns ganz einfach kostenlos helfen und damit steigen wir ein, lieber Dave, und wir...
Jawohl,
ja, es ist immer das Gleiche.
Mit die Hände.
Auch dieses Mal war Sauber nicht in den Punkten, wobei für Bottas sah es kurzzeitig schon aus, als ob er es irgendwie so halbwegs schaffen könnte, bis er dann zu seinem letzten Boxenstopp gekommen ist. Also, wir sind bei Kick Sauber, heißen die Kameraden, ja. Ich kann mich immer noch nicht so hundertprozentig dran gewöhnen.
Musste auch nicht mehr allzu lang.
Ja. Nee, also bei den Kameraden sind wir angekommen. Und Valtteri Bottas in der Qualifikation 14. im Rennen 15. Guanyu Zhou in der Quali 20. und Rennen dummerweise sehr früh mit einem Defekt ausgeschieden. Sah kurz danach aus, als ob er weitermachen konnte, war aber nicht so, Dave. Was sind deine Punkte, die du vergibst?
Jau, ich mach's heute kurz und bündig. Valtteri Bottas, 7 Punkte bei mir. Zhou Guanyu, leider nur 3. Warum, wieso, weshalb? Ganz klare Kiste bei Zhou Guanyu, kann man es sehr kurz fassen. Er hat sich mal wieder als Letzter qualifiziert und er hat tatsächlich den einzigen Defekt des Rennens gehabt. Er ist als einziger ausgeschieden im ganzen Grand Prix. Dafür kann er natürlich nichts, aber dafür, dass er relativ wenig Selbstbewusstsein in sein momentanes Dienstauto hat, dafür kann er schon ein Stück weit was und vor allem dagegen könnte er vielleicht was. Irgendwie funktioniert das im Moment nicht. Das Selbstvertrauen ist weg und er dümpelt da wirklich mittlerweile relativ einsam am Ende des Feldes rum. Logan Sargeant hat sich einigermaßen berappelt und fährt zwar nicht viele Platzierungen vor ihm, zeitmäßig aber dann doch relativ deutlich hier und da. Zhou Guanyu, 3 Punkte. Ich kann es leider nicht besser ausdrücken, besser in Punkte fassen, was er da momentan abliefert. Tut mir leid, aber sieht schlecht aus für ihn. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Sein Cockpit bei Sauber ist gefährdet auf jeden Fall, sagen wir es immer so. Valtteri Bottas, 7 Punkte. Du hast es angedeutet, es sah eine ganze Zeit lang im Rennen so aus, als könnte er in die Punkte fahren. Ich hatte tatsächlich, das Rennen war wirklich spannend und es ging viel ab, aber mit einem Auge habe ich dann immer links auf dem Monitor geschielt und sah hier Bottas auf 10. So, ah, cool.
Ja,
klappt es vielleicht mal mit einem Punkt für Bottas und dann kam sie doch nochmal an die Box, da wurde er schön durchgereicht nach unten. Ja, aber Tropf, er holt, glaube ich, schon sehr, sehr viel raus aus dem Sauber. Vielleicht mehr als aktuell auch drin ist. Also es ist tatsächlich wahrscheinlich das schlechteste Auto im Feld im Moment. Sich da im Regen auf P14 zu qualifizieren, ins Q2 zu kommen, aller Ehrenwert. Im Rennen, naja, gut, ging es halt noch ein Plätzchen weiter nach hinten. Strategie war leider nicht hold, aber trotzdem sehr achtbare Leistung, gute 7 Punkte. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, bei mir sieht es minimal anders aus. Ich gebe Valtteri Bottas auch 7 Punkte und Guanyu Zhou nicht 3, sondern 5 Punkte. Und die Begründung folgt natürlich wie immer auf dem Fuß. Bei Guanyu Zhou war es ja so, er ist ja, wie wir schon jetzt gerade gesagt haben, früh ausgefallen im Rennen. Er hat aber gesagt tatsächlich, dass sich sonst eigentlich alles ganz gut angefühlt hat, bis er eben diesen Leistungsverlust hatte. Also seine Quali war natürlich schlecht, aber im Rennen hat er tatsächlich ein paar Punkte gut gemacht. Er hat gesagt, er war auch nah dran an den beiden Haas-Fahrern vor ihm. Die hat er wahrscheinlich auch kassiert. Er meinte auch, sie hatten an dem Tag Potenzial und nach dem Start auf den harten Reifen hätte es dann auch strategisch einige Optionen gegeben. Aber naja, hätte nicht sollen sein für Guanyu Zhou, so sah es natürlich blöd aus, deswegen gebe ich ihm 5 Punkte, so der Klassiker, wenn jemand ausfällt. Ich glaube tatsächlich, dass das Rennen für ihn hätte ganz gut laufen können, trotz der schlechten Quali. Und bei Valtteri Bottas, der hat auch Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, es fühlte sich schon so an, als ob wir im Vergleich zu unseren Hauptkonkurrenten ein wenig bessere Renngeschwindigkeit hatten, auch wenn es nicht genug für die Top Ten war. Und die Erklärung von Alessandro Alloni Bravi, der Team Representative von Kick Sauber, der hat gesagt, also einerseits, es war schon so, dass sie auch ähnlich wie Bottas tatsächlich, wie Alonso und wie Russell kurz überlegt hatten, auf einen Einstopper zu gehen bei Valtteri Bottas, aber sie waren dann einfach nicht schnell genug. Das Auto ist weiterhin problematisch, was den Reifenabbau angeht, und dann mussten sie am Ende nochmal mit neuen Mediums auf den letzten Stint gehen, um die Lücke eben zu den Alpines, Williams und Astons zu schließen. Das hat aber, wie wir auch dann sehen konnten, nicht so wirklich gut funktioniert. Also da gibt es noch einiges zu tun. Aber eine Sache tatsächlich, die ist sehr gut gelaufen. Und zwar ein Boxenstopp von Valtteri Bottas in Runde 36, 1,9 Sekunden. Da sind sie auf Top-Team-Niveau jetzt. Und das ist bemerkenswert bei Sauber, weil die am Anfang der Saison richtig rein gekleistert haben, sage ich mal, was Boxenstopps angeht. Da gab es ein paar Katastrophen.
Ja, da erinnern wir uns alle dran, ne?
Und dann würde ich sagen, genug zu Sauber. Die sind teilweise zumindest mal auf dem Weg der Besserung. Und wir springen zu Williams. Die haben immerhin schon mal 4 Punkte. Alex Albon ist in der Quali 11. geworden, im Rennen 12. War also auch wieder so ein Dunstkreis der Punkte, ohne welche zu holen. Und ja, sein Teamkollege Logan Sargeant, 19. in der Quali und 17. im Rennen. Das lief nicht so toll. Wie bewertest du die beiden?
Das verrate ich dir jetzt gleich. Alex Albon kriegt von mir eine gute Wertung, sehr gute Wertung. 8 Punkte tatsächlich. Bei Logan Sargeant bin ich auf dem Durchschnitt angekommen und gebe dem Amerikaner 5 Punkte. Logan Sargeant, und das ist jetzt mittlerweile tatsächlich klar, hat seinen Sitz verloren bei Williams. Für ihn wird es jetzt eine komplizierte zweite Saisonhälfte. Er muss sich jetzt wirklich nochmal berappeln, und auch wenn es für ihn in der Formel 1 vermutlich nichts mehr zu holen gibt, trotzdem erhobenen Hauptes da noch Rennen bestreiten und sich dann irgendwann mal verabschieden. Ich denke, er hat es ordentlich gemacht in Belgien, in Spa. 5 Punkte kriegt er. Klar, er war dann Vorletzter in der Quali, hat das Auto aber immer noch auf der Strecke gehalten. Das ist bei Regen jetzt nun auch wirklich alles andere selbstverständlich. Platz 17 im Rennen oder in der Wertung, in der Abschlusswertung, ist de facto der vorletzte Platz. Wir hatten ja gerade schon angesprochen, Joe Gagné mit einem Defekt und George Russell natürlich disqualifiziert, aus der Wertung genommen. Immerhin konnte Logan Sargeant Nico Hülkenberg hinter sich lassen. Das ist doch schon mal was. Und ja, das Rennen war unauffällig, aber im Grunde genommen in Ordnung. Beide Williams-Piloten waren auf einer Zwei-Stopp-Strategie, haben zweimal den Medium-Reifen gefahren, hinten raus den harten. War nicht optimal. Die Mediums sind ja wirklich schnell eingegangen. Das war unerwartet hoher Verschleiß, was das angeht. Und die hatten halt noch 2 frische Sätze Medium jeweils. Und das war leider an dem Tag nicht die optimale Strategie. Also auch da beide Piloten eingebremst. Umso ehrenwerter, dass Alex Albon es noch auf Rang 12 geschafft hat im Rennen, mit einer, wirklich suboptimalen Strategie. Er konnte sich ja sogar auf Platz 11 qualifizieren im Regen. Ganz, ganz tolle Leistung wieder, und bin jetzt schon enorm gespannt, wie sich Alex Albon dann im kommenden Jahr mit Carlos Sainz im Team so schlagen wird. Wer da die Oberhand behalten kann, mal sehen. Sehr spannende Kiste, aber Zukunftsmusik. 8 Punkte für Albon, 5 Punkte für Sargeant. Ich übergebe das Wort an dich, mein Lieber.
Ja, und ich sage 8 Punkte für Albon auch und 4 Punkte für Sargeant. Und ganz kurz, was wir vergessen haben, Disclaimer, alle Positionen sind vor der Anwendung der Strafen, also auch die, die in der Quali, die Startpositionen.
Das ist immer.
Albon, der gute Mann hat nach dem Rennen Folgendes gesagt, du hast es schon angedeutet, die sind im zweiten Stint dann auf harte Reifen gegangen, und der Grund war ganz einfach, die hatten keine 2 harten Reifensätze, wie manche andere Teams noch, was sich da total gerecht hat. Also Albon hat auch gesagt, es wäre besser gewesen, wenn wir 2 Sätze harte Reifen gehabt hätten. Und auch wichtig zu wissen, es gab das ganze Jahr die Saison bisher keine Upgrades bei Williams, keine richtigen. Und Albon hat gesagt, das ist einfach auch der Grund, warum wir einfach zu sehr im Feld hinten durchgereicht werden. Es gibt welche nach der Sommerpause, das hat er schon angekündigt. Und dann muss man halt einfach mal schauen, ob Williams dann wieder wettbewerbsfähiger zurückkommt. Ein Upgrade für nächste Saison ist ja klar. Carlos Sainz, da machen wir übrigens ein schönes Video dazu. Williams Masterplan, der heißt dann nicht so, aber es geht im Prinzip darum. Und der Logan Sargeant, über den habe ich noch nicht geredet. Und zwar, eigentlich hast du schon alles gesagt. Es ist schwierig für ihn jetzt, wo klar ist, dass er nächste Saison nicht mehr dabei ist. Mhm. Er selber weiß es wahrscheinlich schon ein bisschen länger natürlich. Mutmaßlich, muss nicht sein. Ja, das wird jetzt so, ja, ein paar Ehrenrunden wird er jetzt fahren dürfen, halt die restliche Saison, 10 insgesamt noch. Hoffe ich mal, dass er das auch durchführen darf. Denke ich aber auch, weil Williams handhabt das ja ordentlich, genau. Vielleicht ist es ja positiv und er hat so eine gewisse Befreiung jetzt hier spürt. Kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Hier haben wir jetzt natürlich nicht so wirklich gesehen, dass sich irgendwas geändert hat. Was er gesagt hat, ist, dass es schwierig war auf dem Medium-Reifen und da hat er sich schwer getan auf seinen ersten beiden Stints. Ja, so viel dazu. Auch Sven Smeets, der Sportdirektor von Williams, hat gesagt, P13 war heute das Maximum, also was Albon rausgefahren hat. Und das ist auch der Grund, warum ich ihm 8 Punkte gebe. Und wir landen bei Alpine. Pierre Gasly und Esteban Ocon. Pierre Gasly, Quali 12., Rennen 13. Und Esteban Ocon, Quali 10., Rennen 9. Beide mit ihrer Wolverine-Lackierung. Deadpool und Wolverine-Lackierung. Fand ich so semi tatsächlich die Lackierung. Was soll aber nicht darum gehen, also was sagst du zu den beiden Fahrern?
Ja, die Lackierung war für meinen Geschmack auch ein bisschen zu viel Schwarz drin, also ein bisschen mehr Rot und Gelb hätte ja den Film noch wahrscheinlich besser rübergebracht, aber wir kennen die Gewichtsproblematik, das ist der Hauptgrund, warum viele Autos sehr viel Carbon haben. Naja, sei es drum. Alpine, Pierre Gasly, ich bin streng mit den Franzosen heute, 5 Punkte nur von mir für dieses Rennen in Spa. Esteban Ocon hingegen hat es wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht, tatsächlich in meinen Augen. Er hat Punkte fürs Team geholt und von mir kriegt er satte 9 Punkte für seine Leistung in Spa. Ja, fangen wir doch mal gleich mit Ocon an. 10. in der Quali, hervorragende Leistung im Regen. Ich war sehr überrascht tatsächlich drüber. Ich habe eigentlich relativ fest damit gerechnet, dass beide Alpine eigentlich ziemlich abgurken werden in Spa. Motorleistung ist auf der Strecke doch sehr, sehr wichtig und bekanntermaßen ist der Renault-Motor nicht der beste. Im Fall von Esteban Ocon hat er so entgegengewirkt, dass er wirklich ein enorm windschlüpfriges Setup gewählt hat. Also sehr wenig Anpressdruck, sehr flache Flügel. Das kam ihm im Rennen zugute. Er konnte als einer der wenigen wirklich hier und da ordentlich überholen. Und umso erstaunlicher ist es ja, dass er im Qualifying, wo es im Regen ja eigentlich sehr viel Abtrieb braucht, trotzdem 10. geworden ist. Also das war meisterhaft, ja. Im Rennen hat er sich auch sehr, sehr wacker geschlagen, war irgendwie immer im Dunstkreis der Punkte und am Ende sind sogar 2 geworden durch die Disqualifikation von George Russell. Absolut verdient, finde ich. Esteban Ocon wirklich ein tolles Rennen gefahren. Vielleicht fährt auch er jetzt ein bisschen befreiter auf, wo er seine Zukunft geklärt hat. Ihr habt sicher mitbekommen, Esteban Ocon wird ab der nächsten Saison bei Haas neben Oli Behrmann fahren. Auch das wird eine spannende Fahrerpaarung, freue ich mich auch schon drauf. Coole Sache. Pierre Gasly, wie gesagt, er hat sich gar nicht so viel schlechter platziert als Ocon. Platz 12 im Regenquali, gut, ja. Er hatte aber deutlich mehr Abtrieb zur Verfügung oder ein bisschen mehr Abtrieb auf jeden Fall als Ocon. Rang 13 im Rennen, naja, ist dann doch relativ weit von den Punkten. Man muss sich vor Augen halten, eigentlich war es der 14. Platz, wäre Russell drin geblieben. Anonymes Rennen auch, ich habe sehr, sehr wenig von Pierre Gasly gesehen. Weiß nicht, er hatte, glaube ich, die eine oder andere Schwierigkeit auf dem Weg. Du wirst es uns vielleicht gleich verraten, du hast ja ein paar Zitate zur Hand. Wie haben sich die Fahrer geäußert? Wie haben sich die Offiziellen im Team geäußert? Das wirst du uns gleich verraten. Ich verrate euch noch einmal. Pierre Gasly, 5 Punkte. Esteban Ocon, 9 Punkte.
Ja, Sebastian, ich gebe Ocon auch 9 Punkte. Du hast ja schon alles gesagt, hat er top gemacht. Mit dem kleineren Flügel, vor allem im Regen, Platz 10 rauszuholen, super gemacht. Und im Rennen, dann ging es natürlich noch ein Plätzchen nach vorne, natürlich nach der Disqualifikation von George Russell. Aber das ist nicht schlecht. Und die haben auch, haben die Aussagen beider sozusagen stützen, was du gerade gesagt hast. Denn während Esteban Ocon gesagt hat, hey, wir hatten das ganze Rennen über eine gute Pace, Geradeausgeschwindigkeit, hat Pierre Gasly das Gegenteil gesagt. Also es war schwierig, mit den Autos um uns herum zu kämpfen und die Geradeausgeschwindigkeit hat uns gefehlt. Und noch dazu kam, dass Pierre Gasly einige Temperaturprobleme hatte, die er managen musste. Er hatte gesagt, und das fand ich ganz interessant, Pierre Gasly, dass es vielleicht besser gewesen wäre mit einer Einstoppstrategie. Die hat er gesagt, die war eindeutig möglich bei ihm. Ebenso wie andere Autos. Im Endeffekt war es ja eigentlich, soweit ich weiß, nur Alonso und Russell. Aber die haben es natürlich richtig gemacht.
War noch ein paar mehr.
Aber bei denen hat es sich ausgezahlt. Und anscheinend, die zwei haben halt den Glücksgriff gemacht und haben es auch zur richtigen Zeit angewandt. Und bei Pierre Gasly, der hat sich anscheinend nicht gegen sein Team durchgesetzt. Zumindest mal, reicht es ja dann nicht, wenn man das Gefühl hat. Da muss man dann halt natürlich auch durchgreifen als Fahrer. Bruno Vermeul, der Teamchef, hat dann zumindest mal insofern ein positives Fazit gezogen, als dass sie einen Punkt geholt haben. Ist natürlich für ein Team wie Alpine jetzt alles andere als unwichtig und auch nicht selbstverständlich, gerade in Spa, wo es eben so auf Motorpower angeht. Und wir wissen, der Alpine-Motor ist nicht besonders stark. Das macht auf so schnellen Strecken natürlich einen Unterschied. Aber hat gesagt, wir haben in Spa ein gutes Upgrade eingeführt und es ist noch mehr auf dem Weg für den Rest des Jahres. Also das macht doch dann wirklich Hoffnung, auch wenn Bruno Vermeul damals sein letztes Interview wahrscheinlich gegeben hat, denn der ist weg Ende des Monats. Also Ende des Monats August, ab September ist dann sein Nachfolger im Amt.
So. Das kann man noch ganz kurz anwerfen übrigens. Wir haben es nämlich nicht erwähnt im Rückblick. Sein Nachfolger wird mutmaßlich, das ist auch noch nicht ganz safe, aber wahrscheinlich Oliver Oakes. Das ist insofern spannend, als dass das aktuell der Teamchef in der Formel 2 ist, des Hightech-Teams. Und dieses Hightech-Team hat sich tatsächlich auch im Rahmen dieser ganzen Bewerbungsphase als 11. Team für die Formel 1 beworben damals. Also Oliver Oakes will es unbedingt wissen. Er will ihn mit aller Macht in die Formel 1. Wenn es mit seinem eigenen Team schon nicht klappt, dann wird er jetzt eben Teamchef bei Alpine. Mutmaßlich. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja.
Vielleicht wird aus Alpine ja mittelfristig Hightech. Wer weiß das schon?
Schauen wir mal. Bei Haas zumindest entwickelt sich mittelfristig, bei Hülkenberg zumindest gerade, oder kurzfristig jetzt mal in Spa, die ganze Geschichte in die falsche Richtung. Also Hülkenberg, Quali 16. im Rennen 18. war mal überhaupt nichts für ihn. Magnussen 17. Und im Rennen 14. Das sah auf dem Papier deutlich besser aus. Was sagst du?
Jo, da kann ich einiges sagen. Zunächst mal die Punkteverteilung, damit ihr das gleich schon wisst. Nico Hülkenberg gebe ich für diese Leistung in Spa 4 Punkte. Kevin Magnussen kriegt von mir nur 5. Klingt mager, ist aber ein bisschen besser, ist eigentlich auch, eigentlich hat er mehr verdient, aber ich sag's euch gleich, warum. Warum, wieso, weshalb. Nico Hülkenberg, lass uns da erstmal drüber reden. Er ist de facto Letzter geworden im Rennen. Hinter ihm nur der disqualifizierte George Russell und der ausgefallene Joe Ganu. Es läuft gerade wirklich nicht. Also in Ungarn war auch schon der Wurm drin, jetzt in Spa eben erneut bei Nico Hülkenberg. Irgendwie passt das Auto nicht zu den Kursen. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt in den letzten Tagen. Irgendwie mag der Haas diese extremen Strecken nicht so ganz. Weder die extrem langsamen, wie jetzt eben Ungarn zum Beispiel, oder eine relativ extrem schnelle Strecke mit extrem schnellen Kurven wie Spa. Irgendwie ist er darauf nicht so ganz getrimmt. Und es kam im Rennen aber Nico Hülkenberg noch hinzu, dass er eine ganz merkwürdige Strategie gefahren hat. Er war als allererster in der Box tatsächlich, in Runde 7 bereits. Da hat er von Medium auf Hard umgeschnallt. Und statt dann auf dem harten Reifen zu bleiben, der ja wirklich an diesem Tag der beste war, hat er schon in Runde 20 wieder auf Medium umgeschnallt. Und der Medium-Reifen ging so schnell in die Knie, er musste damit dann 24 Runden fahren mit seinem zweiten Medium-Satz. Und das konnte natürlich nicht gut gehen. Er wurde dann durchgereicht nach hinten und somit kann man natürlich diese Platzierung erklären. Ja, inwiefern er da selber hätte entgegenwirken können, weiß ich nicht, aber war eine sehr, sehr blasse Vorstellung, gemessen vor allem an dem, was Nico Hülkenberg schon geleistet hat in diesem Jahr. Das war ja zu großen Teilen sehr, sehr erfreuliches auf jeden Fall. Kevin Magnussen ist übrigens einer dieser Piloten, außer George Russell und Alonso, die auf Einstopp gegangen sind. Deswegen kam er im Rennen dann auch einigermaßen gut zurecht. Er war noch ein bisschen nach vorne. Es war die richtige Strategie. Ja, er ist auf Medium gestartet, hat in Runde 17 dann auf Hard umgesattelt und ist entsprechend bis zum Ende durchgefahren. Das hat ihn nach vorne gespült. Aber der 17. Platz in der Quali ist natürlich sehr, sehr, mittelmäßig, sage ich mal. Auch wenn Nico Hülkenberg sich nur einen Platz vor ihm qualifiziert hat. Deshalb von mir die mageren 5 Punkte. Er hat keine Punkte fürs Team geholt. Ja. Er war abgeschlagen, dann am Ende trotzdem 14. irgendwie. Das ist zu wenig, meiner Ansicht nach. Deswegen 4 für Hülkenberg, 5 für Magnussen. Erzähl, wie sieht es bei dir aus?
Ich gebe Hülkenberg auch 4. Da ist einfach gar nichts zusammengelaufen. Und Magnussen 7. Bei Magnussen ist es so, ich nehme das einfach ein bisschen höher an. Also klar, Hülkenberg hat da natürlich ein bisschen was probiert, ist da früh in die Box gegangen und hat es dann halt versemmelt sozusagen gemeinsam mit dem Team. Aber ist halt so, wie es läuft. Manchmal kann es funktionieren, manchmal nicht. Kevin Magnussen hat da gemeinsam mit dem Team natürlich die besseren Entscheidungen getroffen. Hat da natürlich auch ein bisschen die Erfahrung dann mitbekommen von Hülkenberg dann auch. Und Ayako Matsu, der Teamchef von Haas, hat dann auch gesagt, also die Weiterentwicklung der Strecke, also sprich die Tatsache, dass die Strecke halt immer schneller geworden ist, war tatsächlich ziemlich groß und die Reifenabnutzung niedriger als erwartet. Also no news hier, das wissen wir inzwischen alle. Aber halt klar, wenn du im Rennen bist, das ist, überrascht dich dann erstmal, weil alle inklusive Pirelli andere Dinge vorausgesagt hatten. Und ja, dann mussten sie halt umstellen, was sie bei Magnussen dann gemacht haben. Bei Nico Hülkenberg, wollte schon Nico Rosberg jetzt aus irgendwelchen Gründen sagen. Bei Nico Hülkenberg.
Der eine Nico, der andere Nico.
Beides Nikos, ja. Also bei Nico Hülkenberg war es dann halt so, der ist halt so früh, wie du schon gesagt hast, in die Box gekommen, da hat es keinen Sinn mehr gemacht, auf 1-Stop umzuschwenken. Das war zu riskant. Also trotzdem, Haas, und das sagt dann auch Ayao Komatsu, steht in der Konstrukteursweltmeisterschaft nach 14 Rennen super da. 27 Punkte liegen auf Platz 7 in der Konstrukteurs-WM. Und damit ist erstmal alles bei denen gesagt. Wir springen auf Platz 6 und das sind die Racing Bulls. Daniel Ricciardo, Quali 13. und im Rennen 10. Und Yuki Tsunoda, Quali 18. Rennen 16. Da war der Wurm drin beim Japaner.
Ja, das war ein durchwachsenes Wochenende für die Racing Bulls tatsächlich. Ich gebe Danny Rick für die wirklich gute, ansprechende Leistung in Spa. Satte 8 Punkte, fand ich sehr gut, hat mir Spaß gemacht. Ja, Yuki Tsunoda kriegt von mir für das gleiche Rennen natürlich nur 5 Punkte diesmal. Woran lag's? Großes Problem bei den Racing Bulls, die haben mit ihren Reifen irgendwie verwachst bzw. falsch eingeschätzt, was wohl am Sonntag passieren würde. Ich glaube, als einziges Team, wenn ich jetzt hier so überschlage, ich habe hier meine Reifenstatistik übrigens offen, sie waren das einzige Team, das nur noch gebrauchte harte Reifen zur Verfügung hatte, offensichtlich fürs Rennen. Beide Piloten sind dann auch auf dem harten Reifen ins Ziel gekommen, auf den gebrauchten. Und es hat sich natürlich dann rauskristallisiert, dass der harte Reifen am Rennsonntag der beste Reifen war. Also jeder, der da noch genug frische Sätze zur Verfügung hatte, war automatisch natürlich gleich ein bisschen im Vorteil. Umgekehrt natürlich beide Racing Bulls im Nachteil. Yuki Tsunoda ist übrigens ein weiterer Pilot, der eine Einstoppstrategie umgesetzt hat. Er kam in Runde 15 an die Box, hat sich dort von seinen Mediums befreit und auf den gebrauchten harten gesetzt. Der hatte natürlich nicht so viel Performance im Köcher wie ein frischer, harter Reifen und er hat sich dann schwer getan, irgendwie einen Stich zu machen. Das hätte ich ihm noch halbwegs verziehen, aber tatsächlich die 18. Position im Qualifying, die wiegt bei mir ein bisschen schwerer in meiner Wertung und deshalb denke ich, ja, er war vielleicht mit dem Kopf auch ein Stück weit beim ganzen Fahrerkarussell bei Red Bull, vielleicht war er nicht so ganz auf der Höhe, sage ich mal. Das kann auf jeden Fall besser. Durchschnittliche 5 Punkte, ja, von mir für Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo hingegen hat eine ganz wilde Strategie gefahren. Als einziger ist er auf Soft losgefahren, hat es auf dem soften Reifen sogar noch eine Runde länger ausgehalten als Nico Hülkenberg auf seinem Medium, hat dann auf einen neuen Satz Medium umgeschnallt, hat dann wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, da, das ist nix, hatte aber wie sein Teamkollege leider auch noch einen gebrauchten harten Reifensatz zur Verfügung, mit dem ist er dann Richtung Ziel geschlittert. War knapp außerhalb der Punkte eigentlich im Ziel und durch die Disqualifikation von George Russell ist er dann doch noch reingerutscht und wurde 10., hat einen Punkt geholt für das Team. Ich finde, wohlverdient und das honoriere ich mit 8 Punkten in unserer Wertung hier. Wie siehst du das?
Ja, gar nicht mal so anders. Also ich gebe Rick auch 8 und Tsunoda auch 5 Punkte. Und du hast ja das meiste schon gesagt. Also Tsunoda, der hat wirklich Probleme gehabt. Der hat auch im Rennen tatsächlich ein paar technische Probleme gehabt. Da war er auch selber nicht so ganz sicher, woran es lag. Das wird noch analysiert oder ist inzwischen sicherlich auch analysiert worden schon. Aber nichtsdestotrotz, er in der Quali 18. geworden. Natürlich hat er dann seine 60 Plätze Gridstrafe bekommen, weil ungefähr
das habe ich nicht erwähnt, das
1000 Sachen da irgendwie noch rein geballert worden sind an dem Wochenende ins Auto, was natürlich dann zur Folge hat, dass sich das so summiert hat, dass er theoretisch wahrscheinlich mit 3 Runden Rückstand genau genommen hätte starten müssen. Aber so ging es dann halt nur 2 Plätze zurück, weil 60 Plätze heißt ja dann einfach Platz 20, fertig.
Ja. Das relativiert natürlich meine Begründung ein Stück weit, aber
er ist ja trotzdem 18. geworden von der Pace her, also es war jetzt, hätte es nicht viel rausgerissen, also aber ja. Klar, das demotiviert einen natürlich auch irgendwo, wenn man es von vornherein weiß, also und dann gibt es im Qualifying vielleicht auch nicht das letzte Quäntchen, das es gebraucht hätte, also
genau.
Das ist natürlich
genau,
auch
ein Faktor, jetzt, ja. Ja.
Aber ansonsten grundsätzlich Daniel Ricciardo, der ist ja dann 11. beziehungsweise nach der Disqualifikation von George Russell 10. geworden. Der hat gesagt, er war sehr zufrieden. Der Speed war im Grunde eigentlich da. Hat ein gutes 2-Stop-Rennen gemacht. Die haben die richtigen Calls gesetzt, sind früh in die Box gegangen, haben dadurch auch jeweils einen Undercut machen können und dann ein paar Leute auf der Strecke überholt. Das habe ich auch im Rennen schon mitbekommen und das fand ich ziemlich cool und geschickt. Am Ende hatte aber noch, also sonst wäre er nämlich Neunter geworden, Esteban Ocon ziehen lassen müssen. Der war dann insgesamt ein bisschen schneller und auch mit dem Low-Downforce-Setup, das Ocon gefahren ist, das war genau der richtige Call. Der hat seine 9 Punkte verdient bekommen von uns beiden. Und ich glaube auch Yuki Tsunoda kann sich freuen, denn im Endeffekt ist der Racing Bull ein gutes Mittelfeldauto. Und wenn jetzt die richtigen Upgrades kommen und man weiterarbeitet, dann glaube ich, geht einiges. Und damit sind wir bei der Halbzeit angekommen, lieber Dave. Und ich hoffe, es geht einiges, zumindest für mich, mit dir, müssen wir mal schauen, bei unserem Quiz. Und da könnt ihr wie immer fleißig mitraten. Und es heißt natürlich jetzt wieder mal eine weitere Folge. Dave, wie steht's denn eigentlich?
Yummy. Nach 12 Rennen stand es 7-6.
Ja gut.
Moment.
Ist das immer noch so?
Stehe ich gerade auf der Leitung?
Ich glaube doch, 12 Rennen. Ich glaube, da müsste
ich jetzt mal 13 belegen. Rennen.
Ja, nach 13,
Spa war ja das 14. 13,
ja. Aber 7-6 stimmt, das weiß ich noch.
7-6 stimmt. Ich habe einfach nur das Rennen oben nicht. Also, nach 13 Rennen, meine lieben Freunde, steht es 7-6 für den Sebastian. Ich muss aufholen. Er muss gucken, dass er seinen Vorsprung mindestens aufrecht erhält, wenn nicht sogar ausbaut. Sprich, wer ist heute zuerst dran?
Suchst dir doch gerne aus, aber ich würde sagen, ja, dann gebe ich dir die Chance, gleich zu ziehen und stell dir wieder die erste Frage.
Alrighty.
Bist du bereit?
Ja. Ich hab allerdings potenziell 2 oder 3 Fragen. Also wenn du nur eine hast, damit wir uns dann nicht doppeln.
Ja, dann fange ich doch, genau, dann fange ich doch an, dann kannst du die dann rausschmeißen. Wenn du, wenn du Glück hast, dann hast du die gleiche ausgesucht.
Also, ich mach's mir jetzt richtig bequem hier in meinem Rennsitz.
Bequem, ja.
Und bin ready.
Ich mach's dir sogar noch leichter, indem ich dir diesmal eine Multiple-Choice-Frage stelle.
Okay, schauen wir mal, ob ich da.
Also, es sah aus, also im Endeffekt muss man relativieren, denn das ist jetzt nach der Disqualifikation von George Russell ist es wahrscheinlich in der offiziellen Statistik sozusagen nicht mehr so drin. Aber es war ja eigentlich ein Doppelsieg für Mercedes. Und ich will von dir wissen, der wievielte Doppelsieg von Mercedes in der Formel-1-Geschichte wäre es denn gewesen? Weil jetzt ist es natürlich hinfällig, aber war es A, der 45., war es B, der 44., war es C, der 70. oder war es D, der 60. Doppelsieg für Mercedes in der Formel 1, mein Lieber? Ich glaube, das weißt du, das hast du bestimmt gehört.
Ich wollte gerade sagen, ich bilde mir ein, es gehört zu haben in der Übertragung. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, es wäre der 60. gewesen.
So, und jetzt machen wir eine kleine Gedenksekunde jetzt auf Pause, wenn ihr da noch mitraten wollt, denn ich löse direkt auf. Hier ist die Lösung. Dave, du hast recht. Es ist der 60. Es wäre der 60. Sieg gewesen.
Naja, dann müssen Sie auf diesen warten und ihn demnächst dann einfach einfahren. In der Topform sind Sie aktuell. Mal schauen, wie es nach der Sommerpause weitergeht. Könnte natürlich gut sein. Alles klar, Gleichstand 7-7.
Mir
gefällt das sehr gut.
Dauert.
Und jetzt schauen wir mal, ob du wieder davonziehen kannst. Ich habe eine ganz neckische Frage und ich glaube auch da, wenn du in der Übertragung aufmerksam zugehört hast, falls es angesprochen wurde, ich weiß es nicht, kannst du die sehr leicht beantworten. Ansonsten wirst du jetzt ein bisschen die Nase rümpfen. Pass auf, aus dem Kopf. Im aktuellen Starterfeld von den 20 Piloten gibt es 3 Fahrer, die einen belgischen Pass haben. Keiner von ihnen startet natürlich als Belgier offiziell, okay. Aber es gibt 3 Piloten, die zusätzlich zu ihrer Nationalität, unter der sie auch antreten, einen belgischen Pass haben. Welche Piloten sind das? Ich brauche 3 Namen.
Es sind auch nur 3, ja? Also jetzt nicht 3 von irgendwie.
Es sind nur 3.
Okay. Es sind also nur das, 3 aktuell. Da bin ich mir sicher, dass Max Verstappen einer davon ist.
Korrekt.
Nach allem, was ich jetzt gelernt habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der zweite, ich will jetzt nicht daneben greifen, aber ich meine, seine Oma ist gestorben. War das nicht Lando Norris? Da war doch irgendwas, glaube ich.
Tatsächlich ist auch das korrekt.
Genau.
Auch Lando Norris hat einen belgischen Pass.
So, und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wer der dritte sein könnte.
Da ist also der dritte ist richtig wild. Also ich habe es nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also das war ganz schnell. Also Hamilton ist bestimmt nicht... Jetzt Hamilton ist dann, keine Ahnung, habe ich was dazugelernt.
Nein. Hamilton ist es nicht,
also,
das kann man
auch nicht. Ich glaube nicht, dass es Russell ist. Ich glaube nicht, warte mal, Paris wird es bestimmt nicht sein, wobei das wäre schon ziemlich gestört, aber der würde mich, bei dem überrascht mich eh nichts mehr. Ocon, naja, okay, Ocon oder Gasly könnte ich mir vorstellen, wegen Franzosen, das ist ja irgendwie, ne, da gibt es ja eine Connection.
Pass auf, ich möchte dir gerne einen Tipp geben, ja, bevor du jetzt auf die falsche Fährte abbiegst.
Ich überlege bloß gerade, bei wem ich es mir am ehesten vorstellen kann.
Ich glaube, das ist nämlich ein Denkfehler, beziehungsweise gerätst du da auf den falschen Pfad. Der Pilot, um den es sich handelt, ist kein Europäer. Also er startet nicht unter einer europäischen Flagge.
Oh Gott,
dann überleg mal, wie viele Nicht-Europäer es gibt. Wenn du raten musst, dann ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass du noch drauf kommst.
Das ist total wild. Naja. Ich versuche gerade, wahrscheinlich hat das irgend so eine kaputte geschichtliche, historische Begebenheit.
Wahrscheinlich Auswanderer.
Ja, irgend sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass es, also vielleicht kommt jetzt irgendwie komplett falsche Gehirnzelle, die eigentlich vorher nicht existiert hat, zum Vorschein. Aber ich bilde mir ein, dass ich bei Joe Guanyu mal irgendwas in die Richtung überflogen habe, dass da irgendwas Gestörtes dabei ist, jetzt wo du sagst.
Wahrscheinlich. Das ist deine Antwort?
Ja, ist meine Antwort.
Max Verstappen, Lando Norris, Joe Guanyu?
Ja.
Ist leider falsch.
War es Perez oder
Tsunoda? Es ist tatsächlich Lance Stroll.
Ach du
Was
Schande.
Was zur Hölle?
Ja, gut. Ja, der ist so eine internationale Geschichte wahrscheinlich, ja.
Ja. Vielleicht dritte Mutter. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die korrekte Antwort Lando Norris, Max Verstappen, Lance Stroll. Die drei Kollegen also haben
von euch
neben
hat,
ihrer Nation.
Der bitte mal jetzt, aber wirklich nur ehrliche Antworten, bitte reinschreiben in die Kommentare. Also ihr habt gemerkt, also ich war völlig auf der falschen Fährte. Und wie immer, also das muss man dazu sagen, ihr könnt jetzt natürlich nicht hier 360-Grad-Kameramäßig uns überprüfen, aber wir schauen immer darauf, dass wir nie Wikipedia, Google oder sonstiges anschmeißen. Das kommt alles aus dem Kopf, deswegen liegen wir oft auch falsch. Von daher.
Wäre ja witzlos, es soll auch Spaß machen und das macht es immer uns jedenfalls. Wir hoffen euch natürlich auch, wenn ihr mitratet. Und ja, bevor wir jetzt länger rumquatschen, das war's. Genau, es steht 7-7, Gleichstand. Und ja, für diese Episode war es das wieder mit unserem allseits beliebten Quiz.
Ja, und da kommen wir ja jetzt auch schon direkt zu Aston Martin, wo der liebe Stroll sein Unwesen treibt. Und dann schauen wir mal, was er denn so am Wochenende gerissen hat. Denn sein Teamkollege Fernando Alonso hat sich qualifiziert auf 9 und ist im Rennen auf 8 gelandet. Und Stroll hat sich qualifiziert auf 15 und ist im Rennen auf 11 gelandet. Ich gebe Alonso 9 und ich gebe... Naja, indem ich ein paar Augen zudrücke, weil er ist ja irgendwie zum Teil auch Belgier. und hat er dann sozusagen wieder einmal eines seiner zahlreichen Heimrennen gehabt, gebe ich ihm 7 Punkte, dem guten Lance Stroll. So, Begründung. Also, bei Alonso ist die Sache klar. Also, wer im Aston Martin sozusagen Best of the Rest wird, ist schwer einzuschätzen, was der Aston Martin jetzt gerade wirklich kann. So schlecht scheint er nicht zu laufen. Hat super mit einer Einstopp-Strategie das Ganze über die Bühne gebracht, ähnlich wie Russell und ein paar andere. Übrigens auch ähnlich wie Stroll, der ist auch eine Einstopp-Strategie unterwegs gewesen.
Genau.
Da gibt es eigentlich überhaupt nichts mehr weiter zu sagen. Alonso tipptopp, der ist wieder in Form, nachdem er ja viele Rennen jetzt auch schlechter unterwegs war als Stroll. Aber da zeigt die Formkurve deutlich nach oben, was Stroll stagniert eher so ein bisschen. Quali war jetzt nicht wirklich was, wo er sich mit rumbekleckert hat. Im Rennen auch dank der Einstopp-Strategie. Erstmal ging es nach vorne und am Ende meinte Stroll tatsächlich aber auch, wir lagen einige Runden vor Ende des Rennens auf Platz 10, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich Schwierigkeiten mit den Reifen und dann eben nicht mehr die Geschwindigkeit, um die Position zu halten. Er hat sich auch zwischendurch mal wirklich beschwert, dass die Geschwindigkeit auf den Geraden, lächerlich sei vom Aston Martin, oder zumindest mal von seinem Aston Martin. Da ging also nach vorne sowieso nicht viel. Und wenn dann hinten die Reifen auch noch die Segel streichen, okay. Also von daher gebe ich ihm jetzt mal 7. Du gibst ihm, glaube ich, etwas weniger. Und Fernando Alonso, sehe ich hier gerade, gibst du auch ein bisschen weniger. Überrascht mich fast ein bisschen.
Ja, bin ein bisschen strenger heute vielleicht, weiß nicht so insgesamt. Meine Wertung für die beiden Sportskameraden lautet Fernando Alonso 8 Punkte, Lance Stroll, unser Halbbelgier, wie wir jetzt erfahren haben, 5 Punkte.
Halb, ja.
Weiß ich nicht, hat auf jeden Fall einen Pass, keine Ahnung. Die 5 Punkte bei Lance Stroll kommen bei mir vor allem deswegen zustande, weil er sein Auto ja im dritten freien Training übel gecrashed hat.
Ja, gut, das ist richtig.
Das hat den Mechanikern ziemliche Kopfschmerzen bereitet. Es ist gerade so fürs Quali noch fertig geworden, dann irgendwie. Ab dann lief es einigermaßen rund, aber natürlich im Quali dann mit Platz 15 deutlich, deutlich hinter Alonso. Das war schon nicht so dolle. Im Rennen war es dann okay. Beide Piloten, du hast es schon gesagt, auch mit einer Einstoppstrategie. Die hat sich für beide ausgezahlt. Beide haben dadurch Plätze gewonnen. Ja, das war auf jeden Fall die richtige Strategie. Und in diesem Kontext sei erwähnt, lass mich kurz gucken und nicht lügen. Lance Stroll ist 2 Runden später als George Russell an die Box gekommen und Alonso 1 Runde später, also 3 Runden. Die haben es geschafft, ohne ein untergewichtiges Auto ins Ziel zu kommen. Weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Offensichtlich ist es so, dass vielleicht der Reifenabrieb, den wir ja zur Hauptursache bei George Russell erklärt haben in unserem Rückblick, vielleicht nicht die einzige Ursache ist. Ich habe mittlerweile auch schon die ein oder andere Theorie noch gehört. Natürlich der Unterboden, die Planke, die vielleicht ein bisschen zu sehr abgefahren ist. Da kann Michael Schumacher sogar noch ein Lied singen. Ihm wurde mal ein Sieg aberkannt, ebenfalls in Spa, genau wegen dieser Thematik. 94 war das. Vielleicht gab es auf jeden Fall bei George Russell noch den ein oder anderen Faktor. Oder beide Aston Martin-Piloten haben sich während dem Rennen, weil sie vielleicht nicht in Zweikämpfe verwickelt waren, ab und zu mal neben der Linie doch ein paar Gummiwülste auf die Reifen gepackt, geklebt. Die bringen ja tatsächlich um die 2 Kilo, habe ich jetzt auch gelernt nach dem Rennen. Also das macht unheimlich viel aus, ob man da noch eine Ehrenrunde hat und da wirklich einen Pickup dann aufsammelt, der da an Reifen rumgurkt oder nicht.
Gut, das macht 2 Kilo dazwischen aus. Geredet.
Wahnsinn.
Schaut euch unsere Analyse an vor eins der letzten Videos. Da haben wir nämlich auch ein Foto für euch, für alle, die es nicht glauben wollen.
Der Rückblick.
Direkt, genau, der Rückblick, die Highlights vom Großen Preis von Belgien in Spa. Denn da zeigen wir euch nämlich gegen Ende auch ein Foto, wo man sieht, wie der Reifen von George Russell ausgeschaut hat nach dem Rennen. Blitzeblank. Wie er normalerweise ausschaut nach so einer Ehrenrunde, wo man diesen ganzen Reifendreck von links und rechts neben der Ideallinie aufsammelt. Und das ist richtig viel. Und dann, ich bin letztens Kart gefahren und selbst bei den Karts fliegen teilweise solche Batzen von den Reifen ab.
Wo?
Ich habe ein Gesicht bekommen.
Wo bist du Kart gefahren? Ohne mich jetzt aber.
Skandal. Das nächste Mal nehme ich dich wieder mit, Dave. Ja, aber das Ding ist, da wäre mir trotzdem mit dir auch der Reifen ins Gesicht geflogen, mehr oder weniger, weil du bist meistens schneller als ich. Also, aber das kann man erstmal gar nicht glauben, ist aber so. Also wir haben es auch ganz oft in den Social Media und auch bei unseren Kommentaren gelesen, so, das kann doch gar nicht sein, 1,5 Kilo ist so. Also,
ja, übel, spannende Geschichte. Wo waren wir? Fernando Alonso, da wollte ich noch 2-3 Worte verlieren. Es war ein typisches Alonso-Rennen, also er war absolut zur Stelle, hat definitiv das Maximum rausgeholt, im Regenquali genauso wie im Rennen dann, richtige Strategie, optimal umgesetzt. Jetzt wo ich sehe, fühle ich mich mit meinen 8 Punkten für Alonso ein bisschen schlecht, wo du ihm 9 gegeben hast, aber ich denke, es war trotzdem keine überragende Leistung, wo man sagen muss, boah, da hat er wirklich einen rausgehauen. Es war grundsolide, alles richtig gemacht, immer zur Stelle, wie man es von dem Alonso eigentlich erwartet. Diese Form hat er in den letzten paar Rennen doch vermissen lassen. Bin sehr froh drüber, dass er jetzt wieder da ist, wo er hingehört, in den Punkten. 8 Punkte für Alonso von mir, 5 für Lance Stroll. Wir kommen zu Mercedes.
Oh ja, Mercedes, ja. Also,
juhu!
Jetzt hakt es, glaube ich, richtig viele Punkte. Hamilton, Qualifikation 4, Rennen 1, Russell, Qualifikation 7 und dann eigentlich 1. Hamilton war ja ursprünglich 2., aber wir wissen ja, wie es gelaufen ist. Also ich gebe tatsächlich Hamilton 10 und Russell 10. Das passiert nicht oft, dass 2 Teamkollegen, also ich weiß gar nicht, ob wir es diese Saison schon mal hatten, aber man muss auch neutral sagen, und ich kann jetzt die Mercedes-Kappe theoretisch abnehmen, wenn ich nicht meinen Kopfhörer hatte, weil das würde ich so oder so sagen, das könnt ihr mir glauben. Also bei Hamilton war es einfach die Tatsache, und das kann man ja auch von den Daten belegen, er war von allen Autos mit der 2-Stop-Strategie der schnellste. Er war von der Durchschnittsgeschwindigkeit der schnellste, das hatten wir auch in den Highlights besprochen. Und er hat ja auch mit Riesenschritten auf George Russell aufgeholt, wenn diese Streckencharakteristik nicht gewesen wäre, dass man eben dieses Jahr in Spa so schlecht überholen konnte. Max Verstappen hatte das gleiche Problem. Dann wäre er auch sowas von Erster geworden, dass es gekracht hätte. Also nicht gekracht hätte, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und George Russell, der hat es genau deswegen gut gemacht. Der hat nämlich die Reifen wahnsinnig gut gemanagt. und hat sich seine 10 Punkte auch verdient. Und diese Disqualifikation, da kann er nichts dafür. Das hat das Team sozusagen verbockt. Und jetzt habe ich auch noch ein paar Aussagen, die das unterstützen. Zum Beispiel Andrew Shovlin, der Leiter der Rennstrecken-Engineering-Abteilung, der hat gesagt, naja, wir werden keine Ausreden machen. Es ist eindeutig nicht gut genug und wir müssen sicherstellen, dass es nicht wieder passiert. Toto Wolff hat auch gleich gesagt, wir müssen die Disqualifikation akzeptieren. Wir haben eindeutig einen Fehler gemacht und müssen sicherstellen, dass wir daraus lernen. Und wir werden auswerten, was passiert ist und verstehen, was schiefgelaufen ist. Und er hat auch gleich gesagt, wir können uns nur bei George entschuldigen, der so ein starkes Rennen gefahren ist. Und auch gegenüber sich selber jeweils waren die beiden Fahrer, Russell und Hamilton, sehr, sehr fair. Also Hamilton hat zum Beispiel direkt dann auch gesagt, ich fühle mit George und man möchte den Rennen nicht durch eine Disqualifikation gewinnen. Aber wir sind in den letzten Rennen wieder im Kampf um Siege zurück und sind jetzt unglaublich wettbewerbsfähig. Das ist tatsächlich auch was auf allen Strecken jetzt, also auf vielen Strecken der Fall ist. In Ungarn war es jetzt nicht so. Aber das ist schon sehr, sehr interessant. Und was Toto Wolff auch gesagt hat, wir hatten jetzt ein Auto, das in diesem Rennen bei zwei unterschiedlichen Strategien den Maßstab gesetzt hat. Und vor ein paar Monaten wäre das noch undenkbar gewesen. Und wir wissen ja, es war jetzt jahrelang bei Mercedes so, die haben nicht mal verstanden, was falsch gelaufen ist. Jetzt haben sie in einem Rennen komplett unterschiedliche Strategien gefahren, waren beide mit beiden Autos das Maß der Dinge. Starke Geschichte. Und da bin ich wirklich gespannt, was noch so kommt. Und wie gesagt, die Teamchemie stimmt sehr, sehr gut. Hamilton war angefressen, weil er am Ende es nicht gewonnen hat, war aber fair. Und Russell hat auch am Ende natürlich war super enttäuscht, aber hat sich dann auch nicht irgendwie aufgeregt. Also alles Teamplayer, finde ich richtig gut. Und da werden wir auch in einem anderen Video nochmal genauer drauf eingehen. Es kommt ein Special zum Paris, das nicht verpassen. Deswegen Abo drücken unbedingt, damit ihr das nicht verpasst. Mercedes ist auf einem unglaublichen Run gerade. Die werden nämlich voll im WM-Rennen, wenn man nur die letzten paar Rennen nimmt, sowohl in der Konstrukteurs- als auch in der Weltmeisterschaft. Da wäre Hamilton jetzt nämlich total mit dabei im Kampf um die Weltmeisterschaft. Also Wahnsinn eigentlich, wie die sich entwickelt haben.
Hätte, wäre, wenn. Ja, tatsächlich. Also du sprichst es an. Mercedes geht definitiv erhobenen Hauptes in die Sommerpause und mit einem sehr, sehr guten Gefühl. Ich denke, die Disqualifikation von Russell nehmen sie jetzt halt als Schlag mal aufs Kinn. Ja. Mit einem blauen Auge, aber erhobenen Hauptes geht's da weiter. Meine Wertungen. Hamilton, 10 Punkte. George Russell, ebenso. 10 Punkte tatsächlich. Ich glaube, das ist ein Novum, dass wir einem Piloten, der disqualifiziert wurde, tatsächlich 10 Punkte geben. Beide auch noch. Aber er hat es definitiv verdient. Du hast das meiste ja schon gesagt, tatsächlich auch noch schön angereichert mit Zitaten aller Beteiligten. Beide Piloten mit einer absoluten Top-Leistung, unterschiedliche Strategien optimal umgesetzt und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich wie Bolle auf die zweite Saisonhälfte, da wird es richtig, richtig eng zur Sache gehen. Ich würde ganz kurz noch erwähnen, wir haben ja unsere letzte Episode, die Highlights aus Belgien, recht provokant betitelt und haben dort die Frage gestellt, ob denn Lewis Hamilton diesen Sieg überhaupt verdient hat. Tausend vielen lieben Dank an dieser Stelle für eure zahlreichen Kommentare unter dieser Episode. Da war wirklich Community-Gefühl auf ganz Anschlag, möchte ich sagen. Und genauso wie die Kommentare zahlreich waren, so unterschiedlich waren sie dann am Ende des Tages auch. Also wir hatten wirklich einige von euch, die uns natürlich da zugestimmt haben. Jeder, der dann die Folge auch wirklich geschaut hat, nicht nur die Headline gelesen hat, weiß natürlich, dass wir absolut der Meinung sind, dass Lewis Hamilton dieses Rennen verdient gewonnen hat. Wir belegen das sogar mit Zahlen. Du hast eine schon genannt. Er war, was die Durchschnittsrundenzeit angeht, der schnellste Pilot von allen. Also das allein belegt ja eigentlich schon, dass er sich den Sieg dann glücklich aber verdient geholt hat. Einige von euch waren aber auch ganz anderer Meinung. Die haben dann George Russell Hinterhältigkeit unterstellt. Er hat doch erst auf die Einstopp-Strategie umgesattelt, nachdem Hamilton dann zum zweiten Mal an der Box war und so weiter. Alles valide Thesen. Und auch wenn wir da vielleicht subjektiv gar nicht eurer Meinung sind, sage ich mal, freuen wir uns total drüber, dass ihr eure Thesen mit uns teilt. Und solange das fair sachlich passiert, ist das eine ganz tolle Geschichte. Wir diskutieren da sehr gerne drüber und lesen jeden Kommentar und jede Meinung mit großem Interesse auf jeden Fall. Und bitte, bitte, bitte macht das gerne weiter so. Kommentiert auch unter diesem Video, wenn ihr unserer Meinung seid, wenn ihr gegenteiliger Meinung seid. Das macht richtig, richtig Laune. auf das wir auf jeden Fall noch die ein oder andere Kontroverse kriegen, ja, in dieser Saison, über die wir diskutieren können. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Die Saison liefert bisher gnadenlos ab und wird es auch weiter tun. Hat denn auch Ferrari abgeliefert in Spa?
Ja, das war jetzt ein unerwartet schneller Übergang, aber ja und nein. Also kann eigentlich beides sagen. Ich gehe da gleich drauf ein. Also Leclerc hat es ja eigentlich super gemacht. Quali, zweiter Rennen, dritter. Also wie gesagt, nach der Disqualifikation von Russell, wie immer. Und sein Teamkollege Carlos Sainz, Quali, achter Rennen, sechster. Ich gebe Charles Leclerc 8 und Carlos Sainz 7 Punkte. Und ja, bei Charles Leclerc, der hat eigentlich nichts falsch gemacht. Der hat alles eigentlich so gemacht, wie es sich gehört hat. Vielleicht hätten sie auch auf einen 1-Stopper gehen können. Bei ihm hat er auch am Ende dann gesagt, also ich dachte, wir stoppen zu früh beim ersten Stop, aber rückblickend war der harte Reifen wirklich gut. Also es hat sich dann gelohnt. Vielleicht hätte eine 1-Stop-Strategie, hat aber auch dann gesagt, besser funktioniert. Letztlich hat er auch gesagt, haben sie einen guten Job gemacht. Im Endeffekt sind sie vor Max Verstappen geblieben. Er hätte jetzt eigentlich auf ein besseres Ergebnis gehofft, vor allem, weil er gedacht hat, dass sie auf dem gleichen Niveau wie Mercedes sein würden. Aber Mercedes war, muss man auch fairerweise sagen, an dem Wochenende unerwartet stark. Also so schlecht sieht es bei Ferrari nicht aus. Fred Vasseur sagt Ähnliches. In Bezug auf die reine Leistung war das Rennen okay. Und auch wenn er lieber mit einem Podiumsplatz in die Sommerpause gegangen wäre. Aber wie gesagt, das war tatsächlich auch vor der Disqualifikation diese Aussage. Von der reinen Pace her wäre es kein Podium gewesen, muss man natürlich fairerweise sagen. Aber bei Ferrari sieht es eigentlich ganz gut aus. Carlos Sainz vielleicht jetzt nicht ganz so sehr. Der war beim Start und beim ersten Stint recht zufrieden und hatte dann aber nicht genug Pace, um einen Vorteil rauszuziehen, hat er gesagt. Also es war auch so, dass Carlos Sainz aufgrund seines schlechteren Startplatz, und deswegen gebe ich ihm auch Punkte weniger als Charles Leclerc, dann einfach forciert war, eine andere Strategie zu nehmen. Und das hat bei ihm aber nicht so gut funktioniert, wie jetzt beispielsweise bei George Russell. Und dementsprechend mal schauen, in welche Richtung Ferrari sich bewegt nach der Sommerpause. So richtig einschätzen kann ich sie ehrlich gesagt nicht. Aber sie sind halt immer mal irgendwie oben dabei, dann wieder irgendwie ganz im Nirgendwo. Also ja, Ferrari macht Ferrari-Sache.
Ja, Ferrari macht Ferrari-Sachen, ganz richtig. Trotzdem, und da bin ich heute ein bisschen gutmütiger, ich gebe Charles Leclerc 8 Punkte und tatsächlich Carlos Sainz ebenso 8 Punkte. Wirkt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig vielleicht, weil Charles Leclerc tatsächlich doch deutlich weiter vorne platziert ist im Rennen und in der Quali. Bei Charles Leclerc kam aber ein bisschen Glück immer dazu, muss ich sagen, er hat tatsächlich die Pole Position geerbt, die er auch dann in allen Statistiken tatsächlich offiziell zugesprochen bekommt, weil Max Verstappen eben mit seiner Startplatzversetzung aufgrund des Motors halt sich zwar als Erster qualifiziert hat, aber letztendlich dann als Elfter ins Rennen gegangen ist. Da kommt wieder ein bisschen zum Tragen, was du vorhin erwähnt hast, ne? Diese Qualifikationspositionen, die wir hier erwähnen, die gelten tatsächlich so, wie sich die Piloten qualifiziert haben. Die Strafen werden danach abgezogen und die Startaufstellung ist mitunter dann oft eine andere als die Qualifikationsendwertung. Wir beziehen uns hier immer auf die Endwertung mit Qualifikation vor Berücksichtigung aller Strafen. Also das immer im Hinterkopf behalten. Wenn ihr euch dann fragt, so, aber Leclerc ist doch von der Pole gestartet. Ist er, korrekt, aber
wegen der Strafe.
Die Pole hat er geerbt.
Genau.
Eigentlich hat er sich als Zweiter qualifiziert. So, und den dritten Platz im Rennen hat er dann ebenso geerbt, nach der Disqualifikation von George Russell. Da ist er eigentlich Vierter geworden und ja, du hast es ja schon hinlänglich erklärt. Trotzdem fand ich die Leistung sehr, sehr gut von Charles Leclerc ansprechend. Er war halt immer zur Stelle, als es was zu erben gab. Das muss man natürlich dann auch immer hinkriegen. Wohlverdient tatsächlich. Er hat den Beginn des Rennens ja auch ganz souverän gemeistert, Start gewonnen. Die ersten Runden in Führung dann auch ohne irgendwie Gefahren und ohne Schlenker, ohne Fehler, ja, super umgesetzt. Da spielte dann natürlich ein bisschen die Pace eine Rolle, dass es halt nicht weiter nach vorne ging oder dass er dann doch ein bisschen durchgereicht wurde. Strategisch war es aber bei Leclerc eigentlich tatsächlich optimal, das hat das Team sehr gut gemacht. Muss man bei Ferrari natürlich auch mal erwähnen, ja, die kriegen ja oft Schelte wegen Strategieentscheidungen. Bei Charles Leclerc war es prima, die hatten zwei harte Reifen zur Verfügung noch. Er ist auf Medium gestartet, auf Hart gewechselt, nochmal auf Hart gewechselt. Also eigentlich die Optimalstrategie. Auch deshalb ist er dann so weit vorne gelandet, auch wenn es das Auto vielleicht nicht unbedingt hergegeben hat. Und er hat sich ja dann hervorragend verteidigt gegen einen anstürmenden Max Verstappen und gegen Lando Norris, der dann dahinter noch war. Die letzten Runden des Rennens hat also wirklich ganz, ganz meisterhaft dann das Ding auch nach Hause gefahren. Also super Geschichte. Hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Charles Leclerc ist auf jeden Fall back nach seiner langen, langen Pechsträhne in dieser Saison schon. Carlos Sainz hatte Pech mit der Strategie. Deswegen ist er halt deutlich weiter hinten gelandet. Seine Leistung war aber trotzdem sehr gut. Er hat ja geholt, was es zu holen gab einfach. Meiner Meinung nach, er hat sich dann auch hinten raus verteidigt gegen Sergio Perez natürlich noch ganz gut. Der Red Bull war eigentlich das schnellere Auto an dem Wochenende, also war definitiv so. Den konnte er hinter sich halten. Und bei Carlos Sainz war das mit der Strategie so eine Geschichte. Er ist als einziger auf hart gestartet, hat es halt alternativ probiert, da irgendwas anders zu machen vom Start weg. Das ging eine ganze Weile ganz gut. Es sah eigentlich ganz okay aus. Dann hat er auf Medium gewechselt. Und dann hat das Team gemerkt und er auch so, oh Mist, dieser Medium-Reifen zerbröselt. Er hat nur acht Runden zurückgelegt auf dem Medium. Und zwar in der Mitte des Rennens, als das Auto schon deutlich leichter war. Da hat Nico Hülkenberg und Ricciardo am Start ungefähr so viele Runden auf Medium respektive Softreifen zurückgelegt, wohlgemerkt. Und gut, sie haben dann erkannt, dass der Medium-Reifen halt Schrott ist und haben dann halt das Beste draus gemacht und weiß nicht, ob sie auf Zwei-Stop dann umgeswitcht haben, ob sie mit einem durchkommen wollten oder ob es eh geplant war, dass er dann auf den Harten wieder zurückwechselt. Das hat er dann eben 8 Runden später gemacht. Das hat viele Plätze gekostet, Track Position war im Eimer. Von da aus konnte er nicht mehr viel ausrichten, außer sich dann nach hinten gegen Perez zu verteidigen. Das hat er sehr gut gemacht und sehr gut bedeutet in der Regel 8 Punkte. Die kriegen Carlos Sainz und Charles Leclerc von mir. Willkommen zum McLaren.
Ja, und da kann ich zumindest ganz schnell machen. Norris Quali 5. Rennen 5. Piastri Quali 6. Rennen 2. Ich gebe Norris 7 Punkte und Piastri 8 Punkte. Bei Norris ist es so, ich würde ihm eigentlich eher 8 oder wenn er jetzt nicht eigentlich schon seit langem im WM-Kampf hätte sein können, sogar schon 9 geben, wenn man jetzt sozusagen gerade erst auf dieses Level kommen würde von McLaren. Aber bei ihm summiert sich es halt aus meiner Sicht. Er hatte, das hatten wir ja auch in den Highlights schon besprochen, mit einem persönlichen Trauerfall zu kämpfen. Oma ist gestorben, das hat ihn mitgenommen, auch weil seine Mutter da sehr zu kämpfen hatte. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und nicht jeder ist so ein Roboter, wie zum Beispiel Michael Schumacher es war, der am Todestag von seiner Mutter einfach mal ein Rennen gewonnen hat. Also das ist mir bis heute
ein Tag später irgendwie sowas.
Oder, ja, ne? Oder, genau. Also das war Wahnsinn. Also das zeigt, dass er ein Mensch ist. Es zeigt aber auch, wenn wir das jetzt mal ausklammern, dass er einfach noch einiges zu lernen hat, um wirklich in der WM gegen solche Maschinen wie Max Verstappen bestehen zu können. Das gilt aber für McLaren als Ganzes und auch für seinen Teamkollegen Oscar Piastri, der eigentlich fast das Optimum rausgeholt hat. Der ist ja dann eigentlich Dritter geworden nach der Disqualifikation, zum hundertsten Mal jetzt gesagt, von George Russell dann Platz 2 geerbt. Der hätte sogar Erster werden können. Wir hatten auch schon ausführlich darüber gesprochen. Der hat nämlich in seinem letzten Boxenstopp einfach die Markierung verpasst und dadurch 4,4 Sekunden statt 2, normalerweise irgendwas gehabt. Und das hat ihm am Ende ziemlich gefehlt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er dann auch wirklich vorbeigekommen wäre am Track, auf dem Track selber. Das sei mal dahingestellt, hätte aber natürlich sein können, weil wenn da plötzlich 3 Leute miteinander kämpfen, dann kann es schon mal sein, dass jemand nervös wird. George Russell kennt es ja nur zu Genüge, auch wenn er da natürlich in der vermeintlich bequemsten Position war als Führender. Naja, mehr will ich dazu gar nicht sagen, denn auch die McLaren-Piloten haben gar nicht so viel Substanzielles danach gesagt. Piastri war natürlich besonders happy, Norris ziemlich bedient, der hat dann einfach nur gesagt, er nimmt es auf seine Kappe und jetzt bin ich gespannt, was du den beiden Kameraden gibst.
Im Prinzip ganz ähnlich, da bin ich tatsächlich wieder ein bisschen gnädiger. Ich glaube, in der Halbzeit hat es ein bisschen geswitcht, ja. Da bin ich jetzt von streng zu gnädig gewechselt heute. Lando Norris kriegt 8 Punkte von mir, Oscar Piastri kriegt 9. Weitestgehend gehe ich bei deiner Argumentation voll mit. Keiner von den beiden war fehlerfrei an diesem Wochenende. Piastri hast du angesprochen, beim Boxenstopp hat er den kleinen Fehler drin gehabt. Ohne diesen hätte er vielleicht wirklich gewinnen können. Also der McLaren war das schnellste Auto, vor allem in der Schlussphase des Rennens. Sowohl Oscar Piastri hat mit 7 Meilenstiefeln auf die beiden Mercedes aufgeholt, als auch Lando Norris. Der kam ja dann auch rapide an Max Verstappen ran und mit Max Verstappen dann an Charles Leclerc. Das schnellste Auto, kann man haben oder nicht. Man muss die Pace natürlich dann auch umsetzen und auch wenn es schwer ist, halt überholen. Ja? Und das haben weder Oscar Piastri noch Lando Norris dann in der Schlussphase gemacht. Ja, was soll man dazu sagen? Die häufigen Fehler bei Lando Norris hast du ja auch schon angesprochen. Er hat wieder am Start vergurkt. Diesen Fehler rechne ich ihm natürlich dann entsprechend härter an, ja, als den kleinen Fehler von Oscar Piastri. So kommen bei mir die Punkte zustande. Piastri 9, Norris 8. Ich denke aber auch mit den Kameraden werden wir in diesem Jahr noch sehr, sehr viel Spaß haben. Beide sind noch sehr jung. Beide stehen am Anfang einer langen Karriere. Auch wenn Lando Norris schon viele Jahre dabei ist. Erst seit, sind wir mal realistisch, 2, 3 Jahren hat er ein Auto, wo er wirklich vorne mitfahren kann. Und erst seit der letzten Saison auch wirklich eins, mit dem er um Siege kämpfen kann. Dass die Luft vorne noch ein bisschen dünner ist als eh schon in der Formel 1, merkt er halt gerade und macht seine Fehler. Er lernt draus und das wird schon. Kopf hoch.
Hast du mir schöne Ansatzpunkte gegeben für Übergänge, denn wer aus seinen Fehlern anscheinend nicht so wirklich lernt, ist Sergio Perez. Und wie lange Spaß wir mit den zwei Kameraden haben, Verstappen und Perez, ist auch in den Sternen. Oh, was, jetzt kann ich mir auch gleich nächste Überleitung ausleihen, denn der Kopf von Verstappen ist schon am Mercedes-Stern, genauso wie mein Kopf unter Mercedes-Stern gerade, weil jetzt ist genug mit den Wortspielen, denn wir sind, wie ihr schon gemerkt habt, am Ende angekommen und bei Red Bull. Das sind wir natürlich bei Sergio Perez und Max Verstappen. Also Verstappen im Quali, erster, gut, okay, dann Gridstrafe und ist von 11 startet. Im Rennen ist er dann Vierter geworden, hat sich da also wirklich gut nach vorne gekämpft. Perez ist Dritter, ist dann von Platz 2 gestartet, dadurch, dass er das eben geerbt hat und ist am Ende Siebter geworden. Eigentlich Achter, aber ne, Disqualifikation von Russell, wir haben es ja schon zu Genüge gehört. So, was gebe ich den beiden? Verstappen kriegt von mir 9, Perez kriegt 5. Begründung, Verstappen, für die Gridstrafe kann er nichts. Also insofern nichts, als dass natürlich die Entscheidung vom Team gemeinsam getroffen wurde, da Teile zu wechseln und die Gridstrafe dann natürlich auf dem Fuß erfolgt. Ja. Da hat er nichts falsch gemacht in dem Sinn. Und wie er sich davor gearbeitet hat, das kann man natürlich sagen, oh, letztes Jahr, da war es dann, waren es noch mehr Plätze und da war es aber auch einfacher zu überholen. Das haben wir auch schon durchgekaut, auch in den Highlights. Das war einfach aufgrund der kürzeren DRS-Zone, aufgrund der Reifen, die dieses Jahr sich anders verhalten haben und so weiter und so fort. Auch natürlich, weil die viel mehr Autos vorne natürlich jetzt viel näher dran sind an den Red Bull, teilweise auch schneller. Da ging halt nicht so viel und Platz 4 ist da echt das Maximum gewesen. Man hat es dann gemerkt, er ist dann festgehangen am Ende hinten auf Platz 5 ja eigentlich. Und kann eben auch Max Verstappen, kann da nicht Übermenschliches machen, auch wenn das manchmal dann doch schafft. Und bei Sergio Perez ist es so, wir haben es ja auch in den Highlights angesprochen, auf die Frage, ob der Sieg nach dem Start von Platz 2, war es ja dann am Ende, drin sei, meinte Helmut Marko über Sergio Perez, ja, das Podium ist realistisch. Also da hat man dann schon gemerkt, wie viel er ihm dazu traut. Er wurde selbst da auch wieder enttäuscht und Perez wurde durchgereicht bis auf Platz 8, ist am Ende dann eben durch diese Geschichte noch Siebter geworden. Ja, an der Stelle sei euch gesagt, es ist auch schon Perez-Video draußen. Da könnt ihr jetzt dann hier drauf klicken, wenn ihr lustig seid. Ja, und mal unsere Analyse sehen. Wir arbeiten da nämlich auch mit einigen Daten, die wir noch rausrecherchiert haben. Wie der Perez vor allem im Vergleich zu seinem bisherigen Red Bull, aber auch in seinen kompletten Formel 1 geschichtlichen Saisons eigentlich dasteht. Da gibt es ein paar interessante Dinge und wir betrachten da die Aussagen von Christian Horner und die möglichen Gründe, warum er denn jetzt eigentlich bei Red Bull anscheinend erstmal zumindest bleibt. Es kann natürlich sein, dass es auch erst auf Zeit ist. Mehr dazu in der Folge, also draufklicken. Wow. Und 5 Punkte gebe ich ihm aber dann trotzdem, weil seine Qualifying-Leistung gut war und weil es eben isoliert gesehen und ich gebe ihm jetzt mal hier ja mit gutem Willen einfach die isolierte Sicht, hat ein hohes Downforce-Setup gehabt, hat schon auch nicht ganz so leicht gehabt, hat mit der Straightline-Speed auch zu kämpfen gehabt, ist trotzdem zu wenig. Ich gebe ihm mit gutem Willen noch 5 von 10.
Nice, nice. Du hast schon vieles angeteasert. Ich bin ja schon richtig gespannt, was ihr zu unserer erneuten Perez-Folge sagt. Ich glaube, der Kamerad ist der, über den wir am häufigsten irgendwie gesprochen haben bisher in diesem Jahr. Ja, er ist für Geschichten gut. Das ist schön. Für wie viele Punkte ist er denn gut? Meiner Meinung nach kriegt Sergio Perez 4 Punkte für seinen Spa-Auftritt. Max Verstappen kriegt deren 9. Und du hast das Wort übermenschlich gerade schon in den Mund genommen im Zusammenhang mit Max Verstappen. Ich finde, er hat Übermenschliches vollbracht im Qualifying. dass er sich die Pole holt und natürlich den Schaden minimieren möchte, den seine Motorstrafe da ihm aufgebrummt hat, ist natürlich logisch. Dass er aber alle um 6 Zehntel deklassiert im Regen, das war schon allerhand, ja. Also wirklich eine ganz, ganz großartige Runde, die er dahin gebracht hat. Er hat wirklich eine große Lücke zum Rest der Welt aufgetan. Das war stattlich, ja. Sehr, sehr gut. Rennen hat das auch wunderbar gemacht. Der Red Bull ist halt nicht mehr überlegen, wie er das in den letzten Jahren war. Deswegen war der ja am Ende 4. Platz. Relativ glücklich sogar noch, aber natürlich auch verdient. Er hat überholt, wen er überholen konnte. Er hat sich aus allem Schlamassel rausgehalten. Das war natürlich sein Hauptziel in den ersten Runden. Das muss man natürlich dann auch schaffen, wenn man so im Mittelfeld startet. Das ist immer die Gefahr. Hat er super gemacht. Hinten raus ging dann einfach nicht mehr. Deswegen Maximalleistung von Max. 9 Punkte in unserer Wertung. Klar, 10 hätte es gegeben, wenn er wirklich vielleicht noch etwas Übermenschliches auch im Rennen vollbracht hätte. Das habe ich jetzt nicht erkennen können, ehrlich gesagt. Perez, der hat Übermenschliches vollbracht im Sinne von, als dass er der einzige Pilot war, der zumindest nominell im Rennen auf einer 3-Stopp-Strategie war. Den letzten Stopp hat er natürlich 2 Runden vor Schluss dann gemacht, um sich Softreifen abzuholen und noch die schnellste Rennrunde zu fahren. Das ist ihm gelungen, alles gut. Du hast angesprochen, dass er eine sehr gute Quali-Leistung gebracht hat. Da bin ich nicht so ganz bei dir. Also die Position war super. Platz 3, für den er sich qualifiziert hat, war wirklich ein Hoffnungsschimmer in Relation zu den letzten Rennen. Allerdings lag er halt auch 16 hinter Max Verstappen. Und das ist eigentlich viel zu viel. Also man hört von Helmut Marko immer, ja, niemand wird dem Max irgendwie bei der absoluten Quali-Pace das Wasser reichen können. Aber 3 Zehntel so maximal sind akzeptabel. 3 Zehntel sind aber halt halb so viel wie 6 Zehntel, die dann der Perez trotzdem hatte, auch wenn er Dritter war. Also, ja, semi-überzeugend im Qualifying, finde ich. Im Rennen ging es dann nach hinten. Helmut Marko hat ja dann noch davon gesprochen, dass Perez im Rennen komplett zusammengebrochen ist. Und das sind Aussagen, da waren wir eigentlich überzeugt davon, dass er den Hut nehmen wird müssen. Muss er scheinbar erstmal nicht. Mehr dazu in der anderen Episode, die ihr hier auf unserem Kanal findet, in unserem Podcast. Sebastian hat es schon meisterhaft angeteasert. Abschließend Verstappen 9 Punkte, Perez 4 von mir und ich würde mich gerne bei euch bedanken. Wir haben jetzt doch wieder die Stunde voll gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, wer bis zum Ende gehört hat. Eure Zeit ist unser Lohn, kann man ja sagen. Danke, dass ihr auch so fleißig kommentiert habt in den letzten Folgen. Ich hoffe, das ist jetzt so, dass die Norm, ja, für diese Folge und alle anderen, die da kommen. Sprecht gerne mit uns, teilt uns eure Meinung mit euren Standpunkt. Das interessiert uns ungemein. Und wir hören uns alles an, wir diskutieren alles, sofern ihr freundlich und sachlich bleibt. Das tun die allermeisten von euch. Und auch dafür vielen lieben Dank. Das war's von mir für diese Folge. Berühmte letzte Worte, Sebastian, wenn du noch welche hast.
Mehr vom Leins ist mir gut. Schaut auch beim nächsten Video rein. Bleibt uns treu, Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.